Die Flüchtlingskrise ist das große Thema, das uns zurzeit beschäftigt. Dabei geht es zunächst einmal um Zahlen, um Geld natürlich, um Politik und immer wieder auch um fehlgeleitete, diffuse Ängste, die sich nicht selten in einer primitiven Fremdenfeindlichkeit äußern. Und die Flüchtlinge, wie fühlen die sich eigentlich? Sie haben alles verloren, was sie hatten, sie müssen in der Fremde zurechtkommen. Sie haben keine Heimat mehr und fragen sich, warum bin ich in dieses Land gekommen? Was soll ich hier und wovor fürchtet ihr euch eigentlich? Jetzt haben sich junge Autorinnen und Autoren aus Deutschland zusammengetan und Texte geschrieben zum Thema Heimat, Fremde, Identität. Wie wir leben wollen. Texte für Solidarität und Freiheit, so heißt das Buch. Und dabei ist auch Philipp Rusch und der ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Rusch.
Guten Tag.
Wie haben Sie von diesem Buchprojekt erfahren und was hat Sie dazu bewogen, damit zu machen?
Ich habe direkt vom Herausgeber Matthias Jügler davon erfahren. Der hat mich, ist ein Freund von mir, hat mich angerufen und ja, mich gefragt, ob ich nicht etwas beisteuern will mit als Autor mit Migrationshintergrund oder mit Eltern, die Migrationshintergrund haben. Da habe ich natürlich ja gesagt.
Migrationshintergrund, das ist ja eines der sperrigsten
ja.
und mitunter auch hässlichsten Worte,
ja.
die es gibt.
Ja, finde ich auch furchtbar.
Man tut sich da immer schwer. Ich finde eigentlich viel schöner, von Wurzeln zu sprechen, die ein jeder Mensch hat, woher man kommt, aus Norddeutschland, aus Bayern. Und Sie haben eben Wurzeln, die, Sie sind in Köln geboren, in Duisburg aufgewachsen, aber Wurzeln, die sehr viel weiter reichen.
Richtig. Meine Mutter kommt aus Indien. Mein Vater hat italienische Wurzeln, ist also halb Italiener und ich habe auch meine italienische Oma, die ist auch, hat auch in Deutschland gelebt und mit der bin ich auch teilweise aufgewachsen. Das sind die Wurzeln. Allerdings spreche ich keine indische Sprache und auch nicht Italienisch.
Das heißt, in Köln geboren, in Duisburg dann aufgewachsen. Duisburg kennen Sie wie Ihre Westentasche.
Ja.
Trotzdem, wie spielt da das italienische, indische, Sie erwähnten die italienische Großmutter, wie spielt das mit hinein? Welche Rolle spielt das?
Ich fange mal mit der italienischen Seite an. Die hat eine große Rolle gespielt, weil meine Oma, meine Nonna, die war auch eine Italienerin, ja, wie aus dem Bilderbuch, ja, das berühmte Temperamentvolle. Das hat sie sehr gut ausgelebt. Ich sage jetzt mal so, die anderen Kinder, die hatten nicht so eine, ja, sehr besondere Nonna, behaupte ich mal. Und die haben wir auch oft in ihrem Dorf, in dem italienischen Dorf, also sie hat ein halbes Jahr in diesem Dorf gelebt und dann wieder in Duisburg besucht oder sind mit ihr zusammen dorthin gefahren. Das waren besondere Erfahrungen für uns als Kinder, auch wenn wir kein Italienisch konnten. Trotzdem wussten wir, es gibt da eine andere Wesensart, ja, und die hat natürlich bei uns mit reingespielt.
Das sind ja auch ganz unterschiedliche, ja, ich sag mal, Kulturen, die indische Kultur, die alle ihre eigenen Mythen, Legenden und Märchen haben. Also in Duisburg, da spielt wahrscheinlich eher so das Katholische. Ich weiß nicht, ob Sie da im Religionsunterricht waren oder auch.
Ja, ich muss aber dazu sagen, meine Mutter ist zwar Inderin, aber Christin. Also sie kommt aus Südindien und da lebt halt vor allem diese christliche Minderheit. Und das heißt, ich habe das ganze Programm mitgemacht, ja, das.
Das ist aber auch spannend. Ja. Da erfährt man auch, wie global das Christentum sein kann. In Italien, da wird Ihre Oma sicher auch katholisch gewesen sein.
Ja, natürlich.
Dann in Indien das Christentum, in Deutschland das Christentum. Also Sie haben den Global Player Christentum am eigenen Leib erfahren, um das mal so zu sagen.
Genau. Der Global Player Christentum, der hat uns da zusammengebracht. Ja.
Nun heißt Ihr Text in dem Buch Vermischtes. Was meint Vermischtes?
Das ist natürlich ein unglaublich mehrdeutiger Titel, aber auch leicht zu entschlüsseln. Vermischtes ist, das sind vermischte Wurzeln, von mir aus auch vermischtes Blut. Und vermischtes auch in der Form, wie dieser Text verläuft. Es sind nämlich, er ist episodenhaft geschrieben und es gibt Zeitsprünge. Und es gibt auch einen Binnentext, ja, also die Erzählform, die wechselt dann auch zwischendurch. Das ist vermischtes.
Ja. Also es sind auch zwei Erzählebenen, die aufeinander zulaufen und am Ende sich treffen. Auf einer Erzählebene, da erzählen Sie von rassistischen Alltagserfahrungen, die ein kleiner Junge macht in Deutschland. Was sind das für Alltagserfahrungen?
Eine Alltagserfahrung war, um jetzt nochmal zurück zum Christentum zu kommen, das waren Sternsinger-Treffen, wo ich über Jahre reinkam und eigentlich immer wieder gleich begrüßt wurde, in ungefähr so, ach, Da ist ja der Schwatte, oder ihr habt ja schon einen Schwatten, das war nämlich immer das Ding. Es sollten sich drei Kinder zusammentun und man sollte sich entscheiden, wer rübergeht zu den Frauen, die einen dann schwarz schminken. Blackfacing nennt man das, glaube ich, heutzutage.
Das ist eine knappe Seite. Ja. Mögen Sie uns die vorlesen?
Oh ja, das kann ich machen. Ich bin katholisch. Ich habe das ganze Programm mitgemacht. Kommunion, Messdiener, Firmung. Mit der Taufe fing es an, aber daran erinnere ich mich nicht. Für mich fing es mit den Sternsingern an. Drei heilige Könige sollten mir sein, von Tür zu Tür der Gemeindemitglieder laufen, ein paar Verse aufsagen, Geld und Süßigkeiten bekommen. Kaspar, Melchior, Balthasar. Sternsingen gefiel mir, ich mochte es, überall anklingeln zu dürfen. All die Häuser, an denen ich täglich auf dem Schulweg vorbeilief, all die Menschen mussten uns aufmachen, standen im Türrahmen, wurden von mir neugierig betrachtet und wenn ich Glück hatte, erhaschte ich noch einen Blick in ihre Wohnung. So sah es also bei denen aus. Und dafür wurden wir auch noch beschenkt. Es war der perfekte Klingelstreich. Doch der Tag fing mit Bauchschmerzen an. Die Sternsinger trafen sich morgens im Gemeindehaus. Dort sollten sie sich in Dreiergruppen zusammenfinden. Bevor es zur Kostümkammer ging, mussten die Sternsinger sich festlegen, wer sollte der Mohr sein. Wer ging rüber zu den Pfarrfrauen, die sonst immer die Fürbitten sprachen und ließ sich sein Gesicht mit Schuhcreme bemalen? Meine Gruppe wurde erst gar nicht gefragt. »Aha, da haben wir ja schon den Schwatten«, sagte ein Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Geht direkt rüber zu den Kostümen. Für den Schwatten das weiße Laken. Ihr beiden Mädchen sucht euch was aus. Schwatter, sagte Mia und grinste. Ihr passierte so etwas nie. Auf einem Farbfächer für Hauttöne läge Mias, verglichen mit meinem, nur ein, vielleicht zwei Töne näher am Weiß. Nahe genug, um sich ein Kostüm aussuchen zu dürfen. Nahe genug, um zu sagen, darf ich bitte der Mohr sein.
Wie erlebt so ein Kind etwas? Ein Kind erlebt sich als ein Kind unter vielen anderen Kindern. Also ganz normal, eines unter vielen Kindern, als normales Kind. Und plötzlich dieses Erlebnis. Was geht da in einem Kind vor? Ich bin nicht so wie die anderen oder was? Wie erlebt man das?
Es ist ein ganz naives Empfinden. Man kommt vielleicht gar nicht dazu, darüber nachzudenken, weil man so überrascht wird. Also es gibt auch die Szene, in meinem Text, da überrascht mich ein Klassenkamerad in der Grundschule, ja, der mich einfach ganz banal fragt, wieso hast du schwarze Haare? Und ich sage, naja, wieso nicht? So, dass hier die Sandra aus meiner Klasse hat auch schwarze Haare und er beharrt darauf, dass meine schwarz sind und die meiner Klassenkameradin Sandra dunkelbraun. Und will diese Unterscheidung unbedingt festgestellt haben und ich muss mich dem fügen und dann passiert sowas. Das erwähne ich ja auch, dass meine Schwester, die ist einfach eine Spur heller, ja, und der ist sowas nicht so oft widerfahren.
Das heißt, man wird über sein Aussehen identifiziert.
Genau.
Das, was man als Kind gar nicht erlebt und auch nicht versteht. Ein anderes Erlebnis, das Sie sehr beeindruckend schildern, ist, Sie sitzen in einer S-Bahn und werden da von einem Neonazi belästigt. Aber als Kind wissen Sie natürlich gar nicht, was ein Neonazi ist. Also das ist ein Mann mit Glatze und Springerstiefeln, also klassisch kostümiert. Und das Kind, das steht ihm fast hilflos gegenüber, weil er kann diese Ikonografie, diesen Code Neonazi gar nicht entschlüsseln und versteht jetzt auch nicht, warum er das Ziel dieses Mannes ist, um seinen Spott zu betreiben, oder?
Genau, für mich als Kind und wir waren glaube ich zu fünf da damals in der S-Bahn, für mich und die anderen war das einfach ein Verrückter und es war meine erste S-Bahnfahrt und ich dachte, oh, okay, wenn man da rausgeht, ja, in die Welt der Erwachsenen, dann gibt es auch Verrückte, die einen ansprechen, aber ich hab ihn nicht unbedingt als Gefahr wahrgenommen, sondern ich fand es einfach nur eklig, auf dieses Käsebrot zu starren, das er mir ins Gesicht hielt, von dem er behauptete, dass es was ganz Urdeutsches, ein Käsebrot, deutsche Butter und deutsches Brot. Ich ekelte mich vor Käse. Das war mein Punkt. Und ich dachte, wieso werde ich hier so belästigt? Die wirkliche Gefahr, die von so einem radikalen Neonazi, behaupte ich jetzt mal, zumindest sah er so aus, ausgeht, die war mir da nicht bewusst.
Also das ist die eine Ebene in Ihrem Buch, diese Alltagserfahrung. Und dann gibt es eine zweite Ebene. Eine Familie irrt durch einen finsteren Wald und findet keine Anknüpfungspunkte, keine Unterkunft, also wird nicht von dieser Bedrohung erlöst, wird abgewiesen. Bei mir kommt da sofort die Assoziation, keine Herberge finden im finsteren Wald. Das hat ja schon fast eine biblische Anmutung, oder?
Ja, es kann auch sein, dass die biblische Anmutung, dass die unbewusst da ja mitgespielt hat. Das ist ja so, man schreibt etwas und weiß gar nicht, woher es kommt. Mir geht es zumindest so. Und man erfährt es erst wieder im Selberlesen. Ja? Und ja, finde ich schön, dass Sie diese Assoziation haben. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere. Ja?
Und Ihr Text endet dann sehr traurig. Also die Familie im finsteren Wald, die findet niemanden, die findet keine Geborgenheit. Da bleibt der finstere Wald und am Ende bleiben nur Tränen übrig.
Richtig, ja.
Das ist also kein Fünkchen Hoffnung, kein Licht im finsteren Wald, das da zu sehen ist.
In diesem Wald nicht, nee, das ist richtig, ja. Aber es ist auch nur eine exemplarische Situation, ja. Es könnte auch was anderes dieser Familie passieren.
Aber das ist ja das Gefühl, dieses Fremdheitsgefühl.
Ja.
Also das Fremdheitsgefühl, das bleibt einfach, das, oder?
In dem Fall bleibt es ja, aber es ist nicht, es kann eine Fortsetzung folgen, sage ich jetzt mal. Also es ist hoffnungslos, würde ich nicht sagen, nee. Aber zumindest ist es eine Bestandsaufnahme, ja.
Wie wir leben wollen, Texte für Solidarität und Freiheit, so heißt das Buch, an dem Sie mitgewirkt haben. Wie wollen Sie leben, Herr Rusch?
Das ist gemein. Das, in aller Ruhe.
In aller Ruhe, in Freiheit und Solidarität, ja, in aller Ruhe.
Natürlich.
Freiheit und Solidarität sind immer so hehre, pathetisch aufgeladene Begriffe.
Ja.
Da ist es ja vielleicht ganz gut sagen zu können, ich will in aller Ruhe leben.
Ja.
Wie erleben Sie das im Moment, die aufgeladene Diskussion rund um AfD-Übergriffe? Hier in Köln hat es diese Aktion der katholischen Kirche gegeben, der AfD, der Pegida-Demonstration, das Licht abzustellen. Wie erleben Sie das?
In Köln erlebe ich es vorbildlich. Also ich arbeite hier direkt am Bahnhofsvorplatz, wo viele Dinge geschehen. Unter anderem auch die Demonstration dieses Pegida-Ablegers, Kögida. Und da haben wir, ich arbeite beim Verlag Kiepenheuer und Witsch und wir arbeiten auch direkt am Bahnhofsvorplatz. Wir haben uns dagegen gestellt, ja, wir haben da mitdemonstriert, wir haben was, es hing etwas in unseren Fenstern und ich weiß nicht, wie viele tausende Kölner es auch getan haben und erfolgreich diese Kögida, ich sag jetzt mal, ja, auch ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber vertreiben konnten, ja. Und in Köln läuft es gut, würde ich sagen.
Das
der Widerstand, der
beruhigend,
läuft gut.
So viel Solidarität,
ja,
zu erleben.
Ja.
Das ist im Osten anders. Können Sie sich vorstellen, in einem kleinen Dörfchen im Brandenburgischen zu leben?
Nee, ganz ehrlich kann ich das nicht. Und da läuft es überhaupt nicht gut. Und es ist für mich erschreckend, dass es mir auch mal bewusst geworden in meinem Leben, dass es Orte gibt in Deutschland, die ich einfach nicht bewohnen kann. Und nee, muss ich sagen, könnte ich nicht, würde ich mich nicht sicher fühlen und auch nicht wohl.
Wie ist Ihnen das bewusst geworden, dass es da Orte gibt, in denen man nicht leben kann?
Ich habe mal vor ein paar Jahren war ich dort mit einem Freund unterwegs, mit einem langhaarigen Freund in einem türkisfarbenen VW-Bus und einer weiteren Freundin aus Kambodscha oder mit kambodschanischen Wurzeln. Und wir müssen für die Leute ein unglaublich bizarres Bild abgegeben haben. Und das haben sie uns auch spüren lassen, indem sie uns beschimpft haben und also an einer roten Ampel standen wir und auf einmal ging dann Musik an aus dem Auto, das hinter uns stand, mit unglaublich rechtsextremer Musik, die ganz sicher auf den Index gehörte. Und beim Einkaufen wurden wir angestarrt wie Außerirdische. Da wusste ich, hier kann ich gar nicht heimisch werden. Das geht nicht.
Wie wir leben wollen, so heißt das Buch, an dem Sie mitgewirkt haben, Texte für Solidarität und Freiheit. Und unbedingt hinweisen möchten wir auf einen Termin, an dem das Buch in Köln in einer Lesung vorgestellt wird. Was wird da sein? Was ist das für ein Termin?
Das ist der Termin ist am 23.06. im Literaturhaus Köln, wie Sie schon sagten, zusammen mit dem Herausgeber Matthias Jügler und der Autorin Inga Maria Malke werden wir dort unsere Texte lesen und darüber sprechen.
Vielen Dank an den Autor Philipp Rusch. Wie wir leben wollen, Texte für Solidarität und Freiheit, so heißt das Buch, von Autorinnen und Autoren aus Deutschland, die sich in sehr unterschiedlichen Texten Gedanken über Heimat und Fremde machen. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Es kostet 10 Euro und ich kann es nur noch einmal wiederholen und darauf hinweisen, am kommenden Donnerstag, am 23. Juni, wird das Buch im Kölner Literaturhaus vorgestellt. Um 19:30 Uhr und dabei ist auch Philipp Rusch und andere Autoren. Vielen Dank.
Dankeschön.